gibt Tage, da kommt man einfach nicht mehr mit. Die Entwicklungen rund um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine überschlagen sich. Immer wieder gibt es neue, schreckliche, mindestens beunruhigende Nachrichten. Vor allem Putins Teilmobilisierung hat den Blick auch verstärkt auf Russland selbst gerichtet in den letzten Wochen und wie der Krieg die Gesellschaft dort prägt. Bisher, so schien es zumindest, war sie von den Geschehnissen in der Ukraine einigermaßen unbehelligt. Das hat sich nun teilweise geändert, wie die Bilder und Berichte von den vielen Menschen zeigen, die fluchtartig das Land verlassen oder von denen, die mutig auf die Straße gehen. Doch die Frage, wie das alles gesellschaftlich, historisch einzuordnen ist und welche Rolle die Medien in Russland bei all dem spielen, die Frage geht im Nachrichtenstrudel oft unter, ja auch verständlicherweise. Wir wollen uns heute aber mal ein bisschen Zeit dafür nehmen und mit einer Journalistin darüber sprechen, die schon lange die gesellschaftlichen Entwicklungen in Russland beobachtet. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Ich freue mich, dass wir mit unserer heutigen Gesprächspartnerin ja mal so einen Schritt zurückgehen können, um jenseits des aktuellen Nachrichtengeschehens mal darauf zu schauen, wie Gesellschaft und Medien in Russland sich eigentlich so entwickelt haben in den letzten Jahren, in den Jahren unter Wladimir Putin auch und welche Rolle sie eigentlich für die aktuelle Situation, die wir gerade erleben, spielen. Dafür habe ich Julia Smilger hier bei mir im Podcast. Sie ist Hörfunkjournalistin, unter anderem beim Bayerischen Rundfunk und berichtet seit Jahren unter anderem über kulturelle und historische Themen aus Russland. Sie selbst kam 1997 mit ihrer Familie als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland aus Russland. Damals war sie 24 Jahre alt. Und bei den Medientagen am 19. Oktober wird sie unter anderem über ein sehr wichtiges und spannendes Projekt sprechen, auf das wir vielleicht auch kurz hier im Podcast dann auch schon mal eingehen werden. Aber vorher wollen wir erstmal so den Schritt zurückgehen, wie ich es gesagt habe am Anfang. Hallo Julia, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Lukas, ich freue mich auch.
Ja, wir starten mal rein mit einem aktuellen Thema, was uns ja alle sehr beschäftigt und bewegt hat in den vergangenen Wochen. Das war die Teilmobilisierung, die Putin verkündet hat in Russland, dass über 300.000 Männer zum Militärdienst eingezogen werden sollen. Und da wurde viel darüber geredet, was das eigentlich bedeutet für das Verhältnis zwischen den Russinnen und Russen und Wladimir Putin. Wie schätzt du diese Lage ein? Was bedeutet das für dieses Verhältnis von den Russen mit ihrem Präsidenten?
Naja, also Mobilmachung, diese teilweise Teilmobilisierung, das kam ja eigentlich auch nicht unerwartet. Mhm. Also ich persönlich dachte zum Beispiel bereits im Mai, als es klar wurde, dass der Blitzkrieg und die Einnahme von Kiew gescheitert sind, dass Putin da diese Mobilmachung oder
da
diese
Mobilisierung. Da wurde ja auch eine Generalmobilisierung.
Die Generalmobilisierung, genau. Alle haben am 9. Mai zum Beispiel am Tag des Sieges bei der Parade das erwartet. Das hat er aber nicht gemacht. Und ich denke mir, es war ihm klar, wie unpopulär diese Maßnahme im Lande aufgenommen wird. Weil, weißt du, es ist eine Sache vom Sofa aus vor dem Fernsehen einen großen Patrioten zu mimen, ja, und gegen Ukraine und NATO zu zettern. Und es ist eine ganz andere Sache, selbst in den Krieg zu ziehen. Und dazu haben nämlich ja, wenige Männer Lust, wie wir es jetzt bei den Grenzansturmen in Georgien und Kasachstan gesehen haben. Der Schriftsteller Wladimir Kamina, der hat neulich sehr treffend gesagt, Putins Mobilmachung verläuft perfekt nach Plan. Innerhalb ein paar Tagen marschieren fast 300.000 Männer zu den Grenzen, allerdings zu den Falschen.
Zu den anderen, ja.
Ja. Und ich glaube auch nicht, dass Putin bald einen riesigen militärischen Erfolg damit verbuchen wird, weil diese mobilisierten Männer hauptsächlich, die kommen hauptsächlich aus der Provinz, ne, aus den ärmeren Regionen. Gerade gab es eine Untersuchung von den oppositionellen Media iStories, wichtige Geschichten, важные истории, und die haben da untersucht, dass die meisten Menschen, die mobilisiert wurden, genauso wie vorher bei dieser freiwilligen Soldaten sozusagen, die kommen alle aus den ärmeren Regionen, aus Sibirien, aus dem Süden von Russischen Föderation. Und die sind kein guter Ersatz für diese dezimierte Elitetruppen, die bis jetzt in der Ukraine den Krieg geführt haben. Und viele Militärexperten bezeichnen sie einfach als Kanonenfutter. Hm. Aber ich glaube, eins ist klar, eine irgendwo im Fernsehen, im Hintergrund weit weg geführte spezielle Militäroperation ist das für Russen nicht mehr. Ja, der Krieg ist jetzt zu ihnen nach Hause gekommen. Und diejenigen, die betroffen sind, ich glaube nicht, dass sie sehr eppig darauf sind, für Putin zu dienen. Aber diese Panik und Schock, die herrschten zum Beispiel in den ersten Tagen nur bei denen, die unmittelbar betroffen waren. Mhm. Mittlerweile zählen die ja 700.000 Männer, die geflohen sind vor der Mobilmachung. Aber es gibt auch viele Leute, die es nicht betrifft. Ja, die zum Beispiel, meine Cousine hat mir erzählt, in einem Moskauer Krankenhaus hat sie am Tag der Mobilmachung mit den Krankenschwestern gesprochen. Nur wenige wussten, dass Putin überhaupt aufgetreten ist. Mhm. Ja, ach, Mobilmachung, aber ich habe ja gar keinen Mann und ich habe ich habe nur Töchter. Na ja, dann geht's mich nicht an. Ne? Die haben nur mit Achseln gezuckt. Mhm. Also als Fazit könnte man vielleicht sagen, die russische Gesellschaft ist zum Teil in Aufruhr, aber diese Aufruhr und Panik, sie reicht noch nicht für einen gewaltsamen Protest gegen den Diktator Putin.
Also spannende Einordnung auf jeden Fall, weil es ja immer so die Frage auch in den Medien hierzulande natürlich ist, wie groß diese Bewegung ist oder wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, der wirklich jetzt auch ja einen anderen Blick auf das Geschehen bekommt, als es vielleicht vor dieser Mobilisierung war. Das ist sicherlich ein spannender Blick. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, um zu verstehen, was da gerade auch natürlich passiert und wie das Verhältnis Putin und Gesellschaft in Russland ist, muss man vielleicht erstmal kurz darauf schauen und mit wem könnte ich das besser besprechen als mit dir, woher dieses Land kommt. Ne? Also das ist ja auch immer jemand wie ich, der erst nach der Wende geboren wurde und da natürlich irgendwie auch nicht live dabei war. Das ist immer so ein ganz schwer zu durchschauende geschichtliche, historische Ereignisse, die dahin geführt haben, wo Russland jetzt steht. Also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nach Gorbatschow, der letzte Präsident der Sowjetunion war, vor kurzem ja verstorben, im Westen ja wirklich als Held verehrt. Mhm. In Russland ein bisschen schwieriger schon das Verhältnis gewesen. Dann kam Boris Jelzin. Dann kam Putin. Also was bedeutet diese Präsidentschaft von Putin? Wie ist die historisch einzuordnen?
Ja, es ist ein großes Thema, was du, Lukas, ansprichst. Ich hoffe, das sprengt den Rahmen.
Ach, wir haben Podcast, schön am Podcast, wir haben Zeit.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Also wenn man das in zwei Worten zusammenfassen könnte, wie würde ich die Periode von Putins vielleicht beschreiben, dann würde ich sagen, das ist die Zeit des politischen Revanchismus und einer Restauration der Sowjetunion, die allerdings nur in seinem Kopf existiert. Mhm. Also es ist die Kurzfassung, ja, die Langfassung wird vielleicht ein bisschen länger. Du hast es ja schon erwähnt, dass eben dieser Zerfall der Sowjetunion, Gorbatschow, diese Veränderungen, demokratische Veränderungen, die wurden im Westen so euphorisch, ne, so positiv gefeiert damals. Und ich war in Deutschland in den 90er Jahren oft auch zu Besuch, als ich noch in Russland lebte. Und ich habe gemerkt, dass etwas Wichtiges hat der Westen damals nicht verstanden. Der Zerfall der Sowjetunion war für die meisten Russen eine Periode der Gesetzeslosigkeit und Verarmung, also eine Durcheinanderzeit, ja. Dazu gab es viele Gründe. Es waren unglücklich durchgeführte wirtschaftliche Liberalisierung, wirtschaftliche Reformen, die vielleicht eher eine Schocktherapie ähnelten, ja. Mhm. Da gab es eine atemberaubende Inflation. Die Menschen verloren alle ihre Ersparnisse. Und im Nachhinein wurde dann die Demokratie im allgemeinen Volksverständnis mit Gesetzeslosigkeit gleichgesetzt. Nur einige wenige wurden sagenhaft reich. Aus dieser Zeit stammen zum Beispiel die ersten Oligarchen. Ja. Ne? Der Großteil verarmte, die mussten ums Überleben kämpfen. Und ja, viele haben Putins Politik der Wiederherstellung von Gesetz, diese Gesetzesverstärkung ab 2000, die haben sie richtig gefeiert und unterstützt und sogar euphorisch begrüßt. Was waren Putins erste Schritte? Das war Festigung der Zentralmacht, Einführung der Diktatur des Gesetzes, das war sein eigener Begriff. Mhm. Und diese deklarative Parole, sie entsprachen auch damals den Wünschen im Lande, weil durch die 10 Jahre, 91 bis 2000, durch diese demokratische Umwandlungen, da ging das Renommee der Großmacht Russland, Sowjetunion, absolut verloren, ja. In der Welt wurde Russland nicht mehr ernst genommen. Es war ein verarmtes, ein kaputtes Land, ja. Und dies verletzte patriotische Gefühle vieler Russen. Wir waren wer, ja, und jetzt sind wir niemand mehr. Und der Großteil sehnte sich auch nach Ruhe und Ordnung im Land. Und ja, alle diese Punkte, die ich jetzt übrigens genannt hatte, die spielen auch eine wichtige Rolle in dem heutigen Krieg gegen die Ukraine. Weil, was ist Diktatur des Gesetzes? Jetzt wissen wir, was Putin damals gemeint hat. Seine eigene Diktatur. Ja. Aber damals, vor 22 Jahren, war es nur sehr wenigen klar.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie ja, wie Putin so das Gefühl vieler Russen bedient, dass sie jemand sein wollen, dass sie, dass Russland ja eine Großmacht einfach sein will, ein wichtiger Player der Welt sein will. Welche Rolle haben dabei die Medien gespielt? Also um dieses Bild zu vermitteln, wie schnell hatte Wladimir Putin das sozusagen unter Kontrolle, welches Bild da von Russland gezeichnet wird?
Ja, das ist eine ganz wichtige, vielleicht ja grundlegende Sache, Medien unter Putin, weil ohne diesen Medien wäre er nicht der Herrscher des Landes, der er jetzt ist, und er würde nicht diese Diktatur einführen können. Ich kann dir ein Beispiel aus der jüngsten Zeit geben. Die Stadt Mariupol, als sie nach vollständiger Zerstörung unter russische Kontrolle kam, da hat die Regierung in Moskau als erstes, was meinst du, was sie gebracht haben? Ja, vielleicht so mobile Krankenhäuser, würde man denken, ja, oder Essen, weil es ist ja eine verhungerte Stadt, ja, die Menschen haben da gehaust in unmöglichen Bedingungen. Nein, sie haben als erstes mehrere Leinwandfahrzeuge mitgebracht, eine Art riesige mobile Fernsehgeräte und auf den wichtigsten Plätzen platziert, um russisches Propagandafernsehen auszustrahlen, als erstes.
Also sozusagen sofort damit zu beginnen,
ganz
mit
genau.
dieser, ja, okay, ja.
Und dieses Public Viewing, ja, das berichtete davon, so diesen Menschen, ja, die da gehaust haben unter unmöglichen Bedingungen, die hatten echt die Chuzpe, denen zu erzählen, wie das Leben nach der Befreiung von den sogenannten ukrainischen Nazis unter der russischen Besatzung immer besser werde unter den Russen, ja. Und das ist, wir sind sozusagen am Ende von der Geschichte, das ist das Endergebnis einer jahrelangen systematischen Medienverstaatlichung und Unterdrückung unter Wladimir Putin. Bereits 3 Monate nach seinem Amtsantritt im Juli 2000, da zwang er eines der besten und kritischsten Sender in Russland, den NTV, er hat sie einfach gezwungen, die Berichterstattung zu stoppen und brachte den Inhaber durch Freiheitsentzug dazu, dass der Sender an den Konzern Gazprom verkauft wurde. Und das war der erste Schritt in der Kette der weiteren Medienverstaatlichung. Das hat
also das
er von Anfang an vor.
War schon am Anfang seiner ersten Amtszeit.
Ganz genau.
Okay.
Und dann ging es ja weiter, ne? Diese immer noch nicht geklärten Morde an den Journalistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen Anna Politkovskaya 2006, Natalia Estimirova 2009, beide von der Novaya Gazeta, beide schärfste Kritikerinnen von Putins Regime. Naja, und weitere Verschärfung begann 2012, nachdem Wladimir Putin zum dritten Mal zum Präsidenten gewählt wurde. Und übrigens, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das waren die stärksten Oppositionsproteste in Russland seit 1991. Und ich kann dich noch erinnern an das Gesetz von ausländischen Agenten, das seit 2012 wie so gut wie jedes oppositionelles Media bekam. Nun ja, und parallel zu all diesen Verschärfungen, da entwickelten sich die Medien in Russland seit etwa 10 Jahren immer mehr so zu Staatsfernsehen, ja, mit anti-westlichen Propaganda, Tagesordnung.
Das wäre sowieso dann auch eine Frage, wenn man das so ein bisschen beobachtet oder sich auch erzählen lässt, wie der Westen im russischen Staatsfernsehen dargestellt wird. Das ist ja teilweise wirklich krass, um das mal so umgangssprachlich zu formulieren. Wie stehen, ich sage jetzt einfach mal wie stehen wir hier im Westen? Wie kommen wir davor? Was wird da gezeigt von uns?
Ja, ihr kommt davor als eine sehr verdorbene Gesellschaft, ja, als eine degradierte Gesellschaft, die ja dem Untergang geweiht ist. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort kennst. Europa wird verhöhnt Gay-Europa genannt, von dem englischen Wort Gay, ein Schwuler. Ja, auch Putin, also diese Homophobie der russischen Staatsmedien ist schon sehr prägend, ja. Und auch Putin, wenn er von Europa spricht, sagt immer, ja, so Elternteil Nummer eins, Elternteil Nummer zwei, das wird in Russland wohl nie geben, ne? Es gibt eine normale Familie mit Mann und Frau. Und das ist eine ganz, ganz starke homophobe Gesellschaft. Europa ist sowieso von Amerika okkupiert, ja, und schwach und hörig. Und sehr gerne werden natürlich Probleme aufgezeigt, ja, also zum Beispiel die jetzige Krise wegen der hohen Energiepreisen. Und wenn deutsche Politiker in russischen Medien auftreten, da kannst du dir vorstellen, aus welcher Partei sie meistens kommen, ne? Das ist immer AfD. Oder man wird eben wird sehr gerne darüber erzählt, dass die russische Kultur jetzt gecancelt wird, dass Russen überall nicht willkommen sind, man sie nicht bedient oder sogar angeblich überfällt in Europa. Und damit werden Ängste geschürt und dieses Bild von Russland als eine belagerten Festung werden vermittelt.
Gibt es denn, du hast ja gerade schon so ein paar erwähnt, man hat auch am Anfang des Krieges immer mal wieder noch von kritischen, journalistischen Stimmen in Russland gehört. Das ist zumindest in meiner Wahrnehmung weniger geworden in den letzten Monaten. Gibt
Ja.
es noch kritische Stimmen?
Die gibt es, aber die werden immer weniger seit 2014, seit der Annexion von Krim, seit der Einführung von diesen ausländischen Agentenbezeichnungen haben viele Medien das Land verlassen. Aber das war ja jetzt noch erstmal noch eine kleine Welle. Sehr große Welle begann dann eben nach dem 24. Februar, nach der speziellen Militäroperation, so heißt es ja heute, ne? In Russland darf es nach wie vor nicht Kriegs sagen. Und allein deswegen haben die wenigen wichtigsten oppositionellen Medien dann aufgehört zu arbeiten, weil sie nicht mehr Krieg sagen durften. Und sie haben sich strafbar gemacht mit ihrer Berichterstattung. Und deswegen sind praktisch die letzten großen, also der TV-Sender Dosht, der Radio Echo Moskwy oder die Novaya Gazeta, sie haben einfach aufgehört, in Russland zu senden, zu drucken, zu publizieren. Es gab auch sehr viele kleinere Projekte, also Online-Portale und so weiter. Und sehr viele haben das Land verlassen und die schreiben aus den anderen Ländern, aber meist aus Litauen oder Lettland, aus Armenien oder Georgien, aus Polen, Tschechien. Manche, wie gesagt, wie Medusa, das ist dir vielleicht auch ein Begriff, ein Online-Portal, die sind schon seit 8 Jahren in Russland. Der TV-Sender Dosht zum Beispiel, der sendet jetzt aus Riga über YouTube. Für unser Projekt Radio Wahrheit für Russland habe ich dort den Redaktionsleiter Tichon Dziadko getroffen und sprach mit ihm über diese neue Situation für sein Team, weil fast alle, die 70 Leute von dem Team, die sind Hals über Kopf über Nacht aus Russland geflohen, ne, nach dem Kriegsbeginn. Und ich glaube, diese Stimmen auch von iStories, die ich schon erwähnt habe, Medusa, Novaya Gazeta Europa, die haben sich neu organisiert. Die sind heute immens wichtig. Aber wie viele Menschen in Russland sie aus dem Ausland erreichen können, das ist natürlich eine ganz andere Frage.
Das wären natürlich jetzt die Frage gewesen, die ich angeschlossen hätte, wie viel Gehör die denn in der russischen Gesellschaft überhaupt finden?
Ja, es ist schwer zu schätzen, weil der Zugang zu diesen Zeitschriften aus dem Internet, der wurde ja gekappt, ja, also die kannst du jetzt nur über VPN erreichen und nun laut dem Levada, diesem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut in Moskau, konsumieren etwa 7 bis 8% der Russen diese ausländische Medien oder Radio Free Europe, ja, oder Liberty oder Deutsche Welle, also das kannst du ja nur über die bestimmte Umgangssoftware machen und das können ja nur die Jüngeren in den größeren Städten, die Älteren, sie sitzen tatsächlich vor dem Propagandafernsehen und der Großteil, der glaubt dem, was eigentlich da von den Medien erzählt wird.
Du hast jetzt gerade schon erwähnt, vieles wurde verstaatlicht, das Staatsfernsehen, das berühmte. Gab es oder gibt es vielleicht auch in Ansätzen dann noch, oder ist das wirklich komplett umgebaut, eigentlich sowas wie ein Mediensystem in Russland, oder kann man das gar nicht mehr so nennen?
Ja, es gibt ein Mediensystem, was eigentlich ja Kreml-System sich nennt, ja. Also es ist eine ganz einfache Regel. Entweder du berichtest über das, was erlaubt ist, oder du wirst geschlossen. Oder musst sogar um dein eigenes Leben bangen. Deswegen, ja, es gibt natürlich sehr viele Zeitschriften. Es gibt ja jede Menge Fernsehkanäle. Es gibt ja alles. Aber mittlerweile haben sie da schon so eine Art eingeborene Selbstzensur.
Was heißt das für die alltägliche Arbeit?
Ja, dass sie selber wissen, über welche Themen sie berichten dürfen oder über welche nicht und wie sie berichten sollen über bestimmte Themen.
Also
ja,
die
und
berühmte Schere im Kopf, wird man
ganz
wahrscheinlich
genau
bei uns hier sagen, ja, dass man,
ja,
also dass das System dahin schon gebracht wurde über die Jahrzehnte, dass es jetzt eigentlich schon so tief verankert ist, ja.
Ganz genau, weil es ist ja eine Überlebensfrage, wie du berichtest, ja, und du kannst ja nicht balancieren bei diesem System, ja, also Drosch oder Echo, die haben sehr lange balanciert, aber man hat ja gesehen, spätestens seit dem Beginn des Krieges gegen Ukraine konnten sie auch nicht mehr senden.
Du sprichst den Krieg an. Wie wird der dargestellt? Also wir haben jetzt gerade schon dieses eindrückliche Beispiel von Mariupol, hast du geschildert, dass da sofort mit der Propaganda, mit der russischen Propaganda begonnen wurde. Wie wird in Russland für die russische Bevölkerung über diesen Krieg, oder Krieg heißt der da ja nicht, sondern über die, dann in Russland wird es ja die Spezialoperation genannt, wie wird darüber gesprochen, wie wird das behandelt?
Oh, natürlich, das ist ein zentrales Thema im russischen Fernsehen und das Thema Ukraine war sehr lange ein zentrales Thema im russischen Fernsehen. Das habe ich zum Beispiel persönlich noch nicht kapiert, warum. Seit 2014 die ganze Zeit in allen politischen Talkshows, allen Nachrichten, es ging immer darum, Ukraine hat kein Recht zu existieren, das ist keine Nation, das sind unsere jüngeren Brüder, dort sind Narzissten. Und die russische Zuschauer, staatliche Medien, denen werden diese Ereignisse in der Ukraine völlig akzeptabel und nachvollziehbar präsentiert seit langer Zeit. Also, wie sieht dieses Bild laut russischen Staatsfernsehen? Laut russischen Nachrichten befreien russische Truppen die Ukraine vom Joch eines Nazi-Regimes und retten die Bewohner des Donbass vor dem Genozid, der von den Ukrainern verübt wird. Ja, also sozusagen unsere Jungs kämpfen für eine bedeutende Sache. Naja, und so unterstützen laut Umfragen nach wie vor auch nach der Mobilmachung etwa 70% der Russen die sogenannte spezielle Militäroperation. Und ich muss dir sagen, diese Ukraine als Nazi zu bezeichnen, das ist ganz, ganz wichtiger Teil für Putins Russland, weil dieses Wort nicht nur unbeliebt, der ist auch traumatisch konnotiert, weil in jeder sowjetischen, russischen Familie starb jemand bei dem Zweiten Weltkrieg durch die Nazis, ja. Und diese Zerstörung der ukrainischen Häuser, diese Vergewaltigung ukrainischen Frauen, die Besetzung des Landes, das alles hat nach Nazis Bezeichnung dann eine moralische Berechtigung. Ja, natürlich müssen wir diesen Menschen helfen, wenn sie von Nazis regiert werden.
Also diese Argumentation, wir befreien das Land von Nazis, ein ganz zentraler Punkt dann auch in der Propaganda. Dieses Bild, was dort vermittelt wird, wir befreien sozusagen die Ukraine. Ist es auch so historisch begründet, dass natürlich durch den Zerfall der Sowjetunion, sei es die Ukraine, aber das betrifft ja dann auch andere Länder, die zu diesem Reich dazugehört haben, dass durch diesen historischen Fakt, dass wir ja alle mal zusammengehörten, die ukrainischen Brüder und Schwestern sozusagen, dass das auch dadurch auf, ja, sage ich mal, fruchtbareren Boden fällt, diese Propaganda, ist das auch da historisch sozusagen erklärbar?
Naja, es ist, glaube ich, durch eine ganz große Beleidigung, kann man das so sagen, oder Enttäuschung zu erklären, die der Putins Regime Maidan-Ereignisse 2013 gebracht haben. Also diese Revolution, wo man gesehen hatte, dass plötzlich man einen Präsidenten Janukowitsch einfach so absetzen kann, ja, und dann sich gen Westen drehen kann und wer unsere slawischen Brüder sozusagen, Ukraine, eine der wichtigsten Republiken in diesen unabhängigen Gemeinschaft der unabhängigen Staaten, GOS. Also ich glaube, das saß sehr tief bei Putin, davor hatte er Angst und diese Entmenschlichung der Ukraine, die begann da gerade in diesen Jahren, dass entstand eben mit diesen Maidan-Ereignissen Ende 2013, Anfang 2014. Seitdem beherrscht es die, wie gesagt, diese TV-Agenda. Täglich 24 Stunden am Tag wird den Russen erzählt, wie schlimm Nazis in der Ukraine herrschen, was sie da alles verbrechen. Dass die Ukraine eben einen eigenen Weg gewählt haben, diese Unabhängigkeit, das wird ja natürlich nicht erzählt, ja. Und das ist einer der wichtigsten Gründe, würde ich sagen, warum auch dieser Krieg begonnen wurde, weil er das denn irgendwie nicht verzeihen konnte. Ich habe ja schon gesagt, dass im Laufe seiner 22-jährigen Regierung Putin unabhängige Medien ja peu à peu ausgerottet hat. Er hat eine starke Repressalienmaschine aufgebaut. Die Opposition ist unterdrückt. Du kannst ja heute nicht einmal mit einem leeren Blatt Papier demonstrieren, ja?
Okay.
Und aber andererseits, weißt du, ich frage mich, hat er das alles alleine gemacht, ohne jegliche Unterstützung von Russen? Ich glaube, das wäre nicht möglich. Mhm. Wenn wir sagen, ja, wie kann man diesen Umfragen vertrauen, auch wenn sie gefälscht sind, ja, trotzdem, mindestens 50% würde ich sagen, die unterstützen Putin. Sie unterstützen Putin tatsächlich nach diesen 8 Jahren Propaganda, aber vielleicht auch passiv, vielleicht aber, weil Putin für sie ein Symbol eines starken Herrschers verkörpert, ja, der die armen Russen von der bösen NATO und dem verdorbenen Westen schützt. Mhm. Und diese Propagandanarrative, ja, die wurden ja jahrelang verbreitet. Und irgendwann glaubst du das einfach, wenn du das immer von überall hörst. Und diejenigen, die mit dieser Fassung nicht einverstanden sind, die fliehen, aber andere bleiben. Und die Frage ist, was mit dieser Propaganda betäubten russischen Gesellschaft nach Putins Fall passieren wird. Also, dass er weggeht, daran zweifle ich nicht. Aber was ist mit der Gesellschaft, die
dann
bleibt?
Ja.
Das ist eine sehr wichtige Frage, an die heute nur wenige denken.
Was sind mögliche Optionen? ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, aber
das
es gibt natürlich ja auch Stimmen, die natürlich auch sagen, wenn Putin geht, ist ja auch nicht gesagt, dass er, wenn er zum Beispiel gestürzt wird, von demokratischen Kräften gestürzt wird, sondern ist dann vielleicht sogar von noch radikaleren. Ich meine, es geht ja jetzt auch dann los, dann tatsächlich das auch in beschriebenen Staatsfernsehen durchaus auch kritische Stimmen sich zu dem zum schlechten Zustand des Militärs zum Beispiel äußern und da ganz klar wird, dass da durchaus ja auch Kräfte sind, die, wenn das überhaupt möglich ist, noch radikaler irgendwie denken. Wie blickst du darauf, wie es weitergehen könnte?
Es ist schwierig. Ich diskutiere ständig mit meiner Cousine in Moskau. Wir durcharbeiten diese Szenarien. Also so wie ich das sehe, es gibt 2 Szenarien, ein gutes und ein böses. Ja, eine gute Geschichte und eine böse Geschichte. Und ich möchte an die gute Geschichte glauben. Sie glaubt eher an die böse Geschichte.
Okay.
Also die gute Situation sieht aus, dass ja, die Spitze nach Putin sieht, dass es nicht weiter so geht, weil die Sanktionen schon sehr effektiv sind und irgendwann ist das Land wirtschaftlich am Boden. Und dann braucht man einen Parlamentarier sozusagen, der mit dem Westen verhandeln kann. Und wenn man irgendwelche Zugeständnisse machen muss im Gegenzug für die Aufhebung für die Sanktionen. Und dass da wohl Versuche für eine demokratische Gesellschaft hoffentlich dann stattfinden werden. Aber es gibt natürlich auch, wie gesagt, ein schlechtes Szenario, dass nach Putin noch konservativere Kräfte kommen, also von den Geheimdienst, die ja tatsächlich das Land völlig abkapseln werden. Weißt du, 70% der Russen haben keinen Reisepass. Das heißt, 70% der Russen waren noch nie im Ausland. Wie sollen diese Menschen uns jetzt plötzlich glauben, dass im Westen alles gut ist, wenn sie 8 Jahre nur Propaganda geschaut haben? Und dass das so eine Art quasi Nordkorea wird mit einem hohen Zaun, das ist auch nicht auszuschließen.
Also da gibt es verschiedene Szenarien. Natürlich können wir alle nicht in die Glaskugel schauen, wie es genau weitergeht. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, du hast es erwähnt, diese Szenarien mal auch durchzudenken, die verschiedenen, die es da gibt. Weil es wird ja einen nach Putin geben. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, wie das aussehen könnte und was man da auch ja tun kann, auch wenn es wahrscheinlich eingeschränkt ist. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass es sehr schwierig ist, alternative Stimmen überhaupt irgendwie zu empfangen oder zu lesen, dass man da durchaus auch ein ja, technisches Verständnis braucht, um gewisse Sperren zu umgehen. Da würde ich generell, wir haben es auch schon ein paar Mal gestriffen, dieses Thema, welche Unterschiede es da eigentlich in der russischen Gesellschaft gibt. Also ob es da ähnlich wie das ja auch bei uns ist, diese klassischen Trennlinien gibt, also urban, ländlich, jung, alt. Oder gibt es da irgendwie noch andere Trennlinien, die man irgendwie beobachten kann oder sind es eigentlich die auch?
Naja, die gibt es natürlich auch, diese, die du auch genannt hast, urban-ländlich, mit dem Unterschied, in Russland gibt es nur eine Stadt, in der es sich zu lohnen lebt, das ist Moskau. In Moskau wird alles entschieden. Das ist wirklich eine der schönsten und modernsten Metropolen der Welt. Die zweite Stadt ist meine Heimatstadt Sankt Petersburg. Sie ist bei weitem nicht so prestigeträchtig, aber auch ganz nett.
Wo Putin ja herkommt aus
Wo
Sankt
Putin ja auch
Petersburg, genau.
herkommt, und ich kannte ihn ja noch, bevor er Präsident wurde. Auch da hat er seinen Job sehr schlecht gemacht. Und es gibt ein riesiges Gefälle zwischen Moskau und dem Rest des Landes. Ja, also dieses Gefälle siehst du in Gehältern, im Lebensniveau, in beruflichen Perspektiven. In Moskau verdient man 2 bis 3 Mal so viel wie in den Regionen. Und
Okay.
ein Durchschnittsgehalt in der Provinz, das sind 20.000 bis 30.000 Rubel, umgerechnet 300 bis 400 € im Monat. Es sind eigentlich wirklich ganz kleine Gehälter. Warum gehen so viele Männer dann in die Armee und machen diese Kontrakte, also schließen solche Verträge ab und werden Berufssoldaten, weil sie dort natürlich 3 bis 4 Mal so hohe Gehälter bekommen wie sonst in ihrer Region. Also das ist eigentlich das eigentliche Verbrechen von Putin für mich. Er hält dieses Land als Sklaven. Ja, er betäubt sie mit Propaganda und lässt sie sterben, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen.
Ja, das sehr bedrückend, wenn man das wirklich so mal so durchdenkt. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass es diese alternativen Stimmen irgendwie noch gibt, so schwierig das auch ist, und dass sich da irgendwie Gehör zu verschaffen und auch Sperren zu umgehen und auch nicht selbst in die Schusslinie zu geraten, was ja auch schnell passiert. Und wir wollen dann zum Schluss kurz nochmal über euer Projekt, du hast es einmal kurz schon erwähnt, zwischendurch, das Radio Wahrheit für Russland sprechen. Wir wollen jetzt noch gar nicht so viel darüber sprechen, das tun wir dann auf den Medientagen natürlich auch noch. Aber wenn du vielleicht einmal ganz kurz erklärst, was es damit auf sich hat.
Naja, Wahrheit für Russland, Radio Wahrheit für Russland, das war ein ehrenamtliches Projekt. Das entstand Anfang April 2022. Das war für mich persönlich ganz wichtig, irgendwie mich abzureagieren auf diesen Krieg, weil ich musste etwas tun. Ich habe einen deutschen Pass, ich habe aber noch einen russischen Pass, und dieser Krieg wurde in meinem Namen geführt sozusagen. Ich musste was dagegen tun, aber was kann ich aus München dagegen tun? Und so war diese Möglichkeit, einen unabhängigen Sender aufzubauen, der für Russland sendet, für mich eigentlich eine ganz tolle Sublimation, ne, könnte man fast sagen, und eine sehr wichtige Aufgabe. Und wir waren mehrere Journalistinnen aus Russland, Deutschland und der Ukraine, auch geflüchtete Journalistinnen, Journalistinnen aus der Ukraine unter uns. Und wir haben zweimal die Woche je eine einstündige Radiosendung produziert. Ja, also das waren Interviews in Russisch mit Experten, Wissenschaftlern über den Krieg, über die wirtschaftliche Zukunft Russlands, über die europäische Sicht der Lage. Aber wir sprechen auch mit den Teilnehmern des Krieges, mit Soldaten, aber auch mit den Flüchtlingen, ne, aus der Ukraine. Und das Besondere an den Sendungen war, dass sie nicht nur im Internet, auf YouTube oder im Telegram-Kanal abzurufen waren, sondern dass wir sie über die Kurzwelle, über die gute alten Kurzwelle nach Russland gesendet haben. Es gibt nämlich kaum einen Sender bis jetzt, der Kurzwelle noch bedient. Das ist nämlich altmodisch und teuer, aber zu Zeiten, wo Internet so stark zensiert wird, das war plötzlich eine tolle Alternative. Wir hatten so einen Technikerfreak, der uns auf die Idee gebracht hat, der uns auch die Kurzwelle bezahlt hat. Und wir haben tatsächlich bis nach Ostsibirien gesendet und viele Feedbacks und Reaktionen bekommen. Unsere Hörer, wir hatten eine Kommentarfunktion im Telegram-Kanal, die stritten sich auch, Ukraine mit Russen. Wir haben auch so Pro-Kreml-Trolle im Kanal, die uns versucht hatten, von der anderen Wahrheiten zu überzeugen. Also es war eine sehr schöne und intensive Zeit, muss ich sagen. Wir haben bis Anfang August 4 Monate lang haben wir gesendet.
Genau, und du hast jetzt wahr schon gesagt, darüber, warum das erstmal die Vergangenheitsform war. Darüber werden wir bei den Medientagen sprechen, auch da ein wichtiges Thema, aber mit diesem kleinen Cliffhanger erlaube ich mir jetzt den Podcast zu beenden, weil das dann auch ein wichtiges Thema für die Medientage ist, wo du am 19. Oktober im Rahmen der Audioschiene, wir haben es gehört, die Stärke der Kurzwelle in diesem Fall genutzt, und deswegen werden wir in diesem Rahmen auch über das Projekt dann noch ein bisschen mehr sprechen, beziehungsweise du mit dem Moderator Andreas Heuchler zusammen auf der Bühne. Das lohnt sich, da würde ich auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ich ihr werdet, liebe Hörerinnen und Hörer, und bedanke mich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, dass wir im Vorfeld schon mal ein bisschen die größere Linie sozusagen besprochen haben, wie das, was da passiert ist, oder gerade passiert in Russland, historisch einzuordnen ist, wie auch die Entwicklung der Medienlandschaft unter Putin war. Ich glaube, das ist auch wichtig, um das mal einzuordnen, irgendwie da mal sich ein bisschen Zeit zu nehmen, um darüber zu sprechen. Und deswegen, Julia, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast im Podcast warst.
Sehr gerne. Danke dir, Lukas.
Ciao.
Ciao.
Wie gesagt, bei den Medientagen wird Julia Smilga weiter über das Projekt Radio Wahrheit für Russland sprechen und auch über ihre persönlichen Eindrücke, die sie so aus Russland bekommt. Das lohnt sich wirklich sehr, neben vielen anderen spannenden Diskussionen und Vorträgen bei den Medientagen München 2022. Wer es noch nicht getan hat, sollte sich jetzt also schnell ein Ticket sichern unter medientage.de. Und ich hoffe, dass wir uns dann vom 18. bis 20. Oktober in der Messe München treffen. Bis dahin, macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.